Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Die Landesregierung unterstützt Bundesrat Gouchepin bei seinen umstrittenen Massnahmen im Gesundheitswesen. Ebenso unterstützt sie weitgehend die Linie von Umweltminister Leuenberger beim Thema CO2-Bekämpfung. Nicht unterstützt wird Leuenbergers Absicht, die Postfinanz zur Darlehensbank zu machen. Die Meinungsumfrage der SRG zeigt ein voraussichtlich klares Ja beim Abstimmungsthema Komplementärmedizin. Knapper wird es beim biometrischen Pass. Israels Präsident begrüßt die offene US-Politik gegenüber dem Iran. Wie kommt das? Und was kommt noch? Gespräch zu Neuem aus Nahost. Tschechien sagt doch Ja zum Lissabon-Vertrag, eine Krise, die im letzten Moment abgesagt wurde. Und ein Strafprozess über 215 Millionen Stangen Zigaretten. Auf der Anklagebank in Bellinzona Geldwäscher. Als Zeugen aus Italien zugeschaltet Mafiosi. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Eva Gammeter mit dem Nachrichtenüberblick.
Bundesrat Pascal Gouchepin macht vorwärts mit seinen Plänen zur Senkung der Gesundheitskosten. Der Gesamtbundesrat hat heute von den vorgeschlagenen dringlichen Maßnahmen Kenntnis genommen. Mit zusätzlichen 200 Millionen Franken an die Prämienverbilligung soll in den nächsten beiden Jahren der massive Anstieg der Krankenkassenprämien etwas abgemildert werden. Zusätzlich will Gesundheitsminister Gouchepin, dass man für die ersten 6 Arztbesuche einen Praxistarif von je 30 Franken bezahlen muss. Im Gegenzug müssten die Krankenversicherer einen kostenlosen telefonischen Beratungsdienst einführen. Außerdem soll der Bundesrat mehr Kompetenzen erhalten. Wenn die Gesundheitskosten überdurchschnittlich steigen, dann soll er eigenmächtig die Arzttarife senken können. Die Vernehmlassung zur Revision des CO2-Gesetzes ist abgelaufen. Nun hat der Bundesrat Vorschläge präsentiert, die er nach den Sommerferien dem Parlament vorlegt. So soll auf Heizöl weiterhin eine CO2-Abgabe erhoben werden. Aus den Einnahmen würden dann jährlich höchstens 200 Millionen Franken für Gebäudesanierungen verwendet. Hingegen will der Bundesrat keine CO2-Abgabe für Benzin und Diesel. Dank den Maßnahmen will der Bundesrat den CO2-Ausstoß bis 2020 um mindestens 20% senken, verglichen mit 1990. In der Schweiz wird es auch in Zukunft keine Postbank geben. Der Bundesrat will nicht, dass die Postfinanz ins Kredit- und Hypothekengeschäft einsteigt. Die Postfinanz solle keinen zusätzlichen Risiken ausgesetzt werden, so seine Begründung. Damit darf die Postfinanz ihren Kunden weiterhin nur Anlage- und Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Die Post bedauert den Entscheid des Bundesrates, denn eine Erweiterung der Geschäftstätigkeit hätte gerade in der jetzigen Krise den Wirtschaftsstandort Schweiz gestärkt. Bis Ende Jahr will der Bundesrat mindestens 12 neue Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern aushandeln. Finanzminister Merz sagte nach der heutigen Bundesratssitzung, nur so könne die Schweiz verhindern, auf die schwarze Liste der OECD zu kommen. Merz betonte weiter, man wolle mit jedem EU-Land einzeln ein neues Doppelbesteuerungsabkommen aushandeln. Gleichzeitig müsse man offen bleiben für den Fall, dass die EU tatsächlich ein einziges Abkommen für alle EU-Länder wolle.
Wir werden jetzt auf jeden Fall zweischienig vorgehen. Auf der einen Schiene mit allem Nachdruck versuchen, möglichst rasch eine Anzahl von Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Muster abzuschließen und auf der anderen Seite aber bereit sein, dass wenn Verhandlungen seitens der EU angeboten würden, dass wir diese führen. Wir können uns nicht blockieren durch Verhandlungen.
Zurzeit interessieren sich 23 Länder für neue Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz. Die Bauern sollen nur noch Direktzahlungen für Leistungen erhalten, welche die Bevölkerung von ihnen verlangt. Der Bundesrat will diesen Grundsatz mit der neuen Agrarpolitik umsetzen. Bezahlt werden sollen die Bauern vor allem für eine sichere Versorgung, für die Artenvielfalt und für eine tiergerechte Haltung. Die Vertreter der Berglandwirtschaft und der Biobauern befürchten in einer ersten Reaktion, die Neuerungen könnten ihnen schaden. In Tschechien hat der Senat den Lissabon-Vertrag der Europäischen Union gut geheißen. Damit haben dem Reformvertrag nun die Parlamente von 26 der 27 EU-Länder zugestimmt. Irland hat den Vertrag im letzten Sommer in einer Volksabstimmung abgelehnt. Damit das EU-Abkommen in Kraft treten kann, muss es auch dort noch angenommen werden. Nötig ist auch noch die Unterzeichnung des Vertrags durch die Präsidenten in Deutschland, Polen und Tschechien. Die USA bedauern den Tod von Dutzenden Zivilisten bei einem US-Luftangriff in Afghanistan. Dies sagte Außenministerin Clinton zum Auftakt eines Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Obama und den Präsidenten Afghanistans und Pakistans Karzai und Zardari in Washington. Die Hintergründe des Angriffs würden untersucht, so Clinton. Bei dem Luftangriff sollen im Südwesten Afghanistans bis zu 100 Zivilisten getötet worden sein. Auch aus dem Norden Pakistans werden schwere Kämpfe mit mehr als 100 Toten gemeldet. Bei Gefechten zwischen der Armee und Taliban-Kämpfern starben laut Angaben des Militärs mindestens 77 Aufständische und 3 Sicherheitskräfte. Ein Nachrichtensender meldete, auch 35 Zivilisten seien getötet worden. In Südafrika ist Jacob Zuma wie erwartet zum neuen Staatspräsidenten gewählt worden. Das Parlament in Kapstadt bestätigte die Wahl des 67-Jährigen mit großer Mehrheit. Vor 2 Wochen hatte Zumas afrikanischer Nationalkongress die Parlamentswahl mit fast 66% der Stimmen gewonnen. Zuma soll am Samstag in Pretoria vereidigt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.319 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.435 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1,5066 gehandelt, der Dollar zu 1,1323. Zum Wetter. In der ganzen Schweiz lösen sich morgen lokale Nebelfelder rasch auf und dann scheint überall die Sonne. Dazu wird es warm mit Höchstwerten von 22 bis 25 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab und gebietsweise gehen Schauer und Gewitter nieder. Es bleibt warm mit Höchsttemperaturen von rund 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1. Alle hopp! Die Regierung folgt ihrem Innenminister im Laufschritt, Tempo Teufel in der Gesundheitspolitik. Yes, we can. Die Regierung folgt ihrem Energieminister auf einem grünen Weg beim Thema CO2. Motto wie bei Obama, die Krise als Chance für die Umweltpolitik. No, we won't. Die Regierung verlässt den gleichen Minister beim Thema Postbank. Keine Kredite, keine Hypotheken und das zum Schutz der anderen Banken, sagen Kritiker. Komplementärmedizin ja, biometrischer Pass jein. Ein genauerer Blick auf die letzte SRG-Umfrage vor der Abstimmung. Bewegt sie sich vielleicht doch? Gespräch über erstaunliche israelische und amerikanische Aussagen zur Nahostpolitik. Die Krise, die nicht abgehalten wird. Tschechien sagt plötzlich Ja zum Lissabon-Vertrag. Die Herren Mafiosi bitte in den Zeugenstand. Bericht über einen Prozess, in dem es wohl, aber nicht nur um geschmuggelte Zigaretten geht. Und das Dossier Rindfleisch. Argentinien muss bald von Export auf Import umstellen, wegen der Dürre, wegen einer falschen Politik und weil die Argentinier selber viel zu viel davon essen. 63 Kilo im Durchschnitt. Guten Appetit im Echo der Zeit. In der Gesundheitspolitik geht, abgesehen von den schnell steigenden Kosten, seit Jahren mehr oder weniger gar nichts. Das Ganze erinnert etwas an einen Wollknäuel. Anfang und Ende des Fadens sind nicht zu finden. Zieht man doch irgendwo, packt man irgendwo an, entsteht sofort an einem anderen Ort ein Knoten. Gesundheitsminister Pascal Couchepin will jetzt das ganze Durcheinander entwirren mit einer dringlichen Revision des Krankenversicherungsgesetzes. Es geht um eine ganze Reihe von Vorschlägen. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Der Inhalt des Maßnahmenpakets überrascht nicht. Die 2 wichtigsten Maßnahmen sind schon durchgesickert. Patientinnen und Patienten sollen künftig als erstes einen medizinischen Telefonberatungsdienst konsultieren, um abschätzen zu lassen, ob sie überhaupt einen Arzt aufsuchen sollen. Drängt sich ein Arztbesuch auf, soll für die ersten 6 Arztbesuche eine Praxisgebühr von je 30 Franken erhoben werden. Während die telefonische Diagnose vorsichtig positiv bewertet wird, sind breite Kreise gegen eine Praxisgebühr. Das sei unsozial und verteuere das Gesundheitssystem, wird kritisiert. Nein, das Maßnahmenpaket habe Sparpotenzial, beteuert Gesundheitsminister Pascal Gouchepin.
Wir schätzen, dass es wenigstens 350 Millionen sparen sollte.
Das entspricht rund 1,5 Prämienprozenten. Das ist gemessen an dem fürs nächste Jahr prognostizierten Prämienanstieg von 10-15% wenig. Für die Versicherten fällt die Praxisgebühr aber finanziell ins Gewicht. Den Vorwurf, die Maßnahmen seien zu stark zulasten der Versicherten, lässt Pascal Gouchepin nicht gelten. Immerhin habe er bereits trotz lautstarken Protesten die Laborkosten gesenkt und bei den Medikamentenpreisen Maßnahmen eingeleitet.
Aber natürlich, wo es um Konsum geht, soll man die Konsumenten aufmerksam machen, dass sie ihre Kosten reduzieren können, ohne Einfluss auf den Gesundheitszustand.
Und er wolle mit dem Maßnahmenpaket auch einem Teil der Versicherten helfen. Der Bundesbeitrag zur Verbilligung der Prämien soll für die Jahre 2010 und 2011 steigen. Um wie viel soll Ende Mai entschieden werden? Aber nicht nur der Bund müsse Maßnahmen ergreifen, betont Gesundheitsminister Pascal Gouchepin, auch die Kantone. Er fordert Leistungsaufträge für die Spitalambulatorien, denn dort sind die Kosten in den letzten Jahren massiv gestiegen. Das hätten die Kantone mitzuverantworten, kritisiert Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamts für Gesundheit.
Weil jetzt sind die Ambulatorien zwar dem Spital angegliedert, aber im Gegensatz zum stationären Teil, wo ja die Kantone 55% bezahlen, zahlen sie in den Ambulatorien nichts. Das ist zu 100% über die Prämie bezahlt. Mit anderen Worten, es besteht ein gewünschter Verlagerung in die Ambulatorien, weniger lang stationär, dafür ambulant, das entlastet die Kantone. Aber man muss jetzt auch wieder aufpassen, dass da nicht übermäßig viele in den Spitalambulatorien und nicht beim Hausarzt, was die viel billigere Versorgung ist, behandelt werden.
Die Parteien und Organisationen können nun bis Montag ihre Position zu den Vorschlägen formulieren. SVP und SP kritisieren diese kurze Frist. Wer angesichts der verfahrenen Gesundheitspolitik ohne ernsthafte Anhörung und breite Abstützung eine Reform übers Knie brechen wolle, lasse jedes politische Gespür vermissen. Für die CVP ist das Paket ein Flickwerk und selbst die FDP ist skeptisch. Es brauche eben keine Revolution, kontert Gesundheitsminister Pascal Gouchepin.
C'est un bon système et les gens sont contents avec le système de santé. Il faut pas faire une révolution, mais il faut ajuster.
Ob die Parteien bereit sein werden, auch nur Justierungen im Gesundheitswesen vorzunehmen, ist bei der breiten Kritik am Paket fraglich.
Der Bericht aus dem Bundeshaus von Geraldine Eicher. Die Schweiz ist verpflichtet, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Stichwort Kyoto-Protokoll. Die Ziele sind so hoch angesetzt, dass man in der Schweiz auch über mögliche einschneidende Maßnahmen wie etwa Benzinpreiserhöhungen diskutiert. Der Bundesrat hat heute zwar beschlossen, das nicht oder noch nicht einzuführen, dafür will er auf anderem Gebiet umso weitergehen. Bundeshausredakteur Dieter Kohler.
Umweltminister Moritz Leuenberger hatte es in den letzten Jahren immer wieder wiederholt. Es ist der Verkehr, die Abgase der Autos, die Sorge bereiten beim Klimaschutz. Denn diese Autoabgase nehmen laufend zu, statt der durch das Kyoto-Protokoll angestrebten Abnahme. Und so war es nie ein Geheimnis, dass Bundesrat Leuenberger gerne das Benzin zugunsten der Umwelt verteuern würde. Nun verzichtet aber der Bundesrat auf diese im Gesetz vorgesehene Radikalmaßnahme. Man will versuchen, das ehrgeizige Reduktionsziel von Treibhausgasen um -20% auf anderen Wegen zu erreichen. Interessanterweise verkündete Moritz Leuenberger diese Maßnahme in bester Laune heute. Er sei erfreut über den heutigen CO2-Entscheid des Bundesrates, denn man habe entschieden, bei allen Maßnahmen nicht auf das Ausland auszuweichen, sondern sozusagen vor der eigenen Haustüre zu kehren.
Alle Maßnahmen oder der größte Teil der Maßnahmen muss im Inland erfolgen. Doch dieses Gesetz ist eine Verstärkung des heutigen Gesetzes.
200 Millionen Franken sollen fix für die Finanzierung von Gebäudesanierungsmaßnahmen verwendet werden. Eine willkommene Maßnahme für die einheimischen KMUs. Dann sollen in Zukunft in der Schweiz nur noch Autos zugelassen werden, die wenig Benzin verbrauchen. Man lehnt sich hier an die EU-Bestimmungen an, wonach treibstoffarme Fahrzeuge gefördert und Benzinfresser steuerlich höher belastet werden. Und dann setzt Bundesrat Leuenberger, und dies war sicher auch ein Teil seiner guten Laune, auch auf die technische Entwicklung.
Das Elektromobil kommt vielleicht sehr viel schneller, als wir glauben. Und wenn dieser Durchbruch, sagen wir, in 10 Jahren tatsächlich erfolgt, wäre eine Abgabe in diesem Sinne nicht mehr notwendig.
Durch technische Entwicklungen, gefördert sicher auch durch die aktuelle Wirtschaftskrise, könnte sich das Problem der giftigen Autoabgase fast von selber lösen. Beim WWF will man nicht auf die Zukunft hoffen, sondern jetzt handeln. WWF-Geschäftsführer Hans-Peter Fricker.
Ja, darauf hoffen können wir, das tun auch wir, hoffen, dass die Elektrofahrzeuge wirklich einen großen Markt finden, aber wir wissen es nicht und beim Klimaschutz wissen wir, was für Gefahren auf uns zukommen und dort brauchen wir Steuerungsmaßnahmen, zum Beispiel eben die Lenkungsabgabe auf Brenn- wie auf Treibstoffen. Also wir wollen da einfach mehr Sicherheit zugunsten der Lebensqualitäten, der Lebenschancen und auch der Sicherheit der kommenden Generationen, gerade auch in der Schweiz.
Beim Interessenverband Auto Schweiz dagegen ist man zufrieden mit der heutigen Bundesratsstrategie. Man fühlt sich als Sieger. Andreas Burgener.
Ein Sieg insbesondere, dass die CO2-Abgabe auf Treibstoffe nach wie vor kein Thema ist. Im Bereich Import von Neufahrzeugen, da gibt es doch gewisse Stolpersteine, die aus dem Weg geräumt werden müssten.
Unzufriedenheit bei den Umweltverbänden, mittlere Zufriedenheit bei der Autolobby und ein Umweltminister, der auf Zeit spielt, im Wissen darum, dass die Autoindustrien in den europäischen Nachbarländern mit Hochdruck an der Entwicklung von benzinarmen Fahrzeugen und sogar Elektrofahrzeugen forschen. Sollte dieser Weg dann doch nicht aufgehen, würde immer noch die Möglichkeit bestehen, später eine CO2-Abgabe auf Benzin einzuführen. Auch hier läge die Lösung dann in einer ungewissen Zukunft.
Dieter Kohler aus dem Bundeshaus. Also, gute Laune, Erleichterung beim Umwelt- und Verkehrsminister Moritz Leuenberger. Anders geht es dem Postminister Moritz Leuenberger. Der Gesamtbundesrat will der Post nicht, wie von Leuenberger gewünscht, größere Geldgeschäfte ermöglichen. Sie darf also auch künftig weder Kredite an kleine Unternehmen noch Hypotheken an Hausbesitzer vergeben. Die Post soll nicht zur Bank werden. Damit ist das Geschäft allerdings noch nicht ganz vom Tisch, Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Nicht nur der Raiffeisen und den Regional- und Kantonalbanken sind in den letzten Krisenmonaten Milliarden an neuen Geldern zugeflossen. Auch die Post schwimmt im Geld. Gegen 50 Milliarden Franken darf die Postfinanz mangels Bankkompetenzen nicht in der Schweiz investieren. Das wollte Bundesrat Leuenberger in seiner Funktion als Postminister ändern, vergeblich.
Ich selber war der Meinung, es gibt heute Schwierigkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, Kredite zu bekommen, weil die Banken sich jetzt restrukturieren müssen und nicht mehr so ohne weiteres Kredite geben. Das ist natürlich eine Einschätzungsfrage. Und der Bundesrat ist heute zum Schluss gekommen, nein, das ist nicht so. Es gibt keine solche Kreditklemme.
Zudem sei es in der momentan noch unstabilen Lage der Finanzmärkte schlecht, wenn die Post mit einer kleinen Banklizenz höhere Risiken eingehe, argumentierte die vermutlich knappe Mehrheit im Bundesrat. Der Postminister trug es einigermaßen mit Fassung.
Ich kann diese Überlegung durchaus übernehmen. Ich habe einen Antrag gestellt und jetzt ist anders entschieden worden. Das kommt wöchentlich vor.
Damit hat das massive Lobbying der Banken und ihrer Branchenverbände gewirkt. Diese wollten einen weiteren Konkurrenten im rentablen Geschäft mit Krediten für kleinere Unternehmen und im noch besseren Geschäft mit Hypotheken für Hausbesitzer verhindern. Konkurrenz hätte in gewissen Bereichen des Kreditmarktes gewiss nicht geschadet. Bei Krediten für mittelgroße Unternehmen etwa haben die beiden Grossbanken UBS und CS Marktanteile von bis zu 70% zusammen. Auch aus diesem Grund bedauert die Post den Entscheid des Bundesrats. Alex Josti, Sprecher der Post.
Wenn ein dritter nationaler Player kommt, der ist ein weiterer Anbieter und da hat man bessere Auswahlmöglichkeiten.
Diese Auswahlmöglichkeiten gibt es jetzt nicht, es sei denn, das Parlament gibt noch Gegensteuer. Denn ganz ist das Geschäft damit noch nicht vom Tisch. Im Parlament sind zwei Vorstöße der SP und des freisinnigen Nationalrats Otto Ineichen hängig, die eine Postbank Light wenigstens für die Unternehmensfinanzierung verlangen. Sollte sich die Wirtschaftssituation und insbesondere die Versorgung der Unternehmen mit Bankkrediten weiter verschlechtern, erhalten diese Vorstöße Rückenwind.
Bei Bei der Abstimmung vom 17. Mai zeichnet sich eine Zustimmung für die Komplementärmedizin ab. Das sagt die zweite Umfrage des GFS-Forschungsinstitutes in unserem Auftrag, im Auftrag der SAG SSRI de Suisse. 69% der Befragten wollten ein Ja in die Urne legen. Das sind mehr als bei der ersten Umfrage. Weniger klar ist der Fall beim biometrischen Pass. Die Befürworter liegen zwar immer noch vorn, ob es schließlich ein Ja oder ein Nein gibt, ist aber laut der GFS-Umfrage von Ende April immer noch offen. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn mit Einzelheiten.
So lau der Abstimmungskampf zu den biometrischen Pässen bisher verlief, so spannend dürfte der Tag der Abstimmung selber werden. Die Befürworter liegen mit 49% Ja-Stimmen vorne. Sie haben seit der letzten GFS-Umfrage leicht zugelegt. Die Gegner erhalten 37% der Stimmen, sie wiederum haben leicht an Stimmen verloren. Eine eindeutige Aussage, wer am 17. Mai die Nase vorne hat, lässt sich aber nicht machen. Klar ist, dass das Hauptargument der Gegner, nämlich dass der Pass nicht sicher sei, bei den Stimmenden nicht verfängt. Claude Longchamp, Leiter des GFS-Forschungsinstituts.
Die Sicherheitsdebatte, die von den Gegnern von Beginn weg favorisiert worden ist, hat keinen großen Anklang gefunden in der Bevölkerung, die das wesentlich nüchterner sich ansieht. Es gibt einen Widerspruch zwischen der veröffentlichten Meinung, vor allem in den Medien, und der Meinung, wie sie sich bisher in der Bevölkerung gebildet hat.
Die Befürworter konnten mit ihren Argumenten zur Passsicherheit und auch zur Reisefreiheit punkten. Bei den Gegnern ist es die Angst, dass die zentrale Datenbank die Privatsphäre verletzen könnte. Beide Seiten haben mehrheitsfähige Argumente. Das macht deutlich, wie stark die Vorlage über die biometrischen Pässe polarisiert. Die Stimmberechtigten, vor allem die Unentschlossenen, steckten in einem Dilemma. Claude Longchamp.
Sie sind hin und her gerissen, letztlich zwischen den Fragen der Privatsphäre des Überwachungsstaates auf der einen Seite und dem wichtigsten Vorteil der biometrischen Pässe, der Reisefreiheit. Das lässt die Menschen auch ein bisschen zweifeln, vor allem jene, die heute noch unschlüssig sind.
Unschlüssig sind laut GFS-Umfrage 14%, ein durchschnittlicher Wert. Für die Abstimmung über die biometrischen Pässe wird entscheidend sein, ob die Befürworter oder die Gegner diese Unschlüssigen für sich gewinnen können.
Diese Umfrage des Forschungsinstitutes GFS Bern wurde vom 27. April bis 2. Mai im Auftrag der SAG SSRI de Suisse durchgeführt. Über 1200 Stimmberechtigte aus der ganzen Schweiz wurden befragt. Die Fehlermarge beträgt 3%. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Das Dreieck Iran, USA, Israel und was sich darin bewegt. Die Linie Prag-Brüssel und was sich daran nicht ändert. Der Weg von der Schweiz über Montenegro nach Italien und was die Mafia da an Verwerflichem transportiert. Und was aus Argentinien nicht mehr ex, sondern bald dahin importiert wird. Rindfleisch. Das war echte News aus Washington heute Morgen. Der israelische Präsident Shimon Peres sagte dort nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen, wir unterstützen Herrn Obamas Politik der Annäherung an den Iran. Damit klingt Peres sehr anders als sein Regierungschef Benjamin Netanyahu, der für eine sehr harte Linie gegenüber Iran eintritt. Israel, die USA und der Nahe Osten, bewegt sich da etwas? Ich sprach darüber mit Daniel Möckli von der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich. Erste Frage, signalisiert die Äußerung von Peres eine israelische Bewegung in der Iran-Politik?
Das glaube ich so nicht. Tatsache ist zwar, dass in Israel eine Debatte stattfindet über die zukünftige Iran-Politik. Es gibt Leute, die für Militärschläge nach wie vor plädieren. Es gibt aber auch Dialogbereitschaft. Peres gehört sicher zu den Dialogbereiten. Er hat aber als Präsident vor allem eine symbolische Funktion. Die Politik machen Netanyahu und Lieberman und das sind doch Hardliner, insbesondere gegenüber Iran.
Das weiß ja Peres und da stellt sich die Frage, wieso sagt er es trotzdem?
Tatsache ist, dass Israel heute sehr verunsichert ist. Es gibt Anzeichen, dass die US-Iran-Politik sich in eine Richtung entwickelt, die nicht unbedingt israelischen Interessen entspricht. Zwar würde ein Dialog vielleicht den Nuklearstreit entschärfen, aber ein Rapprochement, eine zu starke Annäherung zwischen Washington und Teheran könnte aus Sicht Israels doch auch auf ihre Kosten gehen. Beispielsweise gibt es jetzt Aufforderungen in Washington, dass Israel dem Nichtverbreitungsvertrag beitreten soll. Israel hat wahrscheinlich bis zu 200 Nuklearwaffen, hat das traditionell weder bestätigt noch dementiert, aber es ist sicher ein Faktor im iranischen Nuklearkonflikt, dass eben Israel Nuklearwaffen besitzt. Und wenn das Obama unterstützen sollte, wenn er Druck auf Israel macht, dann sieht man sich natürlich dann unter enormem Druck in Jerusalem, dass man hier Konzessionen machen muss, um eine Lösung im Iran-Nuklearstreit herbeiführen zu können.
Sehen Sie denn Zeichen dafür, dass diese neue Linie der USA gegenüber dem Iran, also Gesprächsbereitschaft, dass das irgendetwas bewegt hat? Oder bleibt hier nicht eben doch alles beim Alten? Iran macht, was es will.
Iran gerät zweifellos unter internationalen Druck. Obama macht das sehr geschickt, auch indem er für eine Nulllösung bei den Atomwaffen global plädiert, sagt, dass auch Amerika weiter abrüsten wird, setzt der Iran unter Druck mit seinem eigenen Nuklearprogramm. In Teheran kann man aber auch darauf hinweisen, dass bisher vieles in der amerikanischen Außenpolitik Rhetorik geblieben ist unter Obama. Und Obama jetzt auch in den letzten Wochen die Sanktionen gegenüber Iran eigentlich weitergeführt hat, hier ein Dokument unterzeichnet hat, dass die Reformer doch hofften würde, ausgesetzt werden als Zeichen des guten Willens, dass man wirklich aufeinander zugeht.
Das andere große Thema, das Peres und später Netanyahu in Washington besprechen, ist logisch der Nahostkonflikt, der Konflikt in und um Palästina. Sehen Sie eine neue Linie der USA in der Nahostfrage?
Die Obama-Administration war von Beginn weg sehr aktiv, hat sich engagiert für eine Friedenslösung. Gleichzeitig hat aber Außenministerin Clinton eigentlich die Bush-Politik und auch die Israel-Politik weitergeführt, dass man nicht mit der Hamas spricht, dass man auf eine Isolation der Hamas setzt. Das heißt, hier gab es viel Kontinuität. Heute hat man jetzt in Washington Munken gehört, dass Obama in 5 bis 6 Wochen einen Friedensplan vorlegen würde. Ob darin dann eine neue amerikanische Hamas-Politik enthalten ist, das bleibe dahingestellt. Ich habe noch Zweifel.
Netanyahu, der neue israelische Regierungschef, hat sich immer gegen eine Zwei-Staaten-Lösung gewehrt, also gegen einen palästinensischen Staat neben dem israelischen. Amerikanische Politiker bis hinauf zum Präsidenten fordern sie jetzt eigentlich in ihrer Mehrheit. Kann Israel auf die Dauer eine Linie halten, welche gegen die Absichten der USA und ja auch Europas läuft?
Das hängt davon ab, wie stark der Druck aus den USA und aus Europa auf Israel sein wird. Die Geschichte lehrt uns, dass vor allem die Amerikaner sehr wenig Druck auf Israel aufgesetzt haben, wenn es um den Friedensprozess ging. Es gab in den frühen 90er Jahren finanziellen Druck, dass man Israel an die Friedensverhandlungen stoßen musste. Inhaltlich hat man aber eher wenige Auflagen gemacht, wie diese Friedenslösung denn aussehen müsste. Die Europäer sind jetzt zu einer Politik übergegangen, wo sie gewisse Abkommen mit Israel nach dem Gaza-Krieg eingefroren haben. Man wollte die bilateralen Beziehungen verbessern, das hat man jetzt zurückgestellt. Das ist aber natürlich noch nicht ein ernsthaft starker Druck, der dann auch wirklich die Friedensgespräche prägen würde.
Aber aus Amerika kommt jetzt auch mehr. Joe Biden hat eben der amerikanischen Israel-Lobby einen Vortrag gehalten, in dem er gesagt hat, das muss kommen, das müsst ihr einfach wissen.
Es gibt sicher Anzeichen, dass es zu mehr Druck kommen könnte. Und Israel wird wahrscheinlich zumindest auf der rhetorischen Ebene auch Konzessionen machen müssen. Die Frage ist natürlich, wenn es zu neuen Gesprächen kommt, müssen letztlich die Konfliktparteien ja eine Einigung finden. Es ist schwer, Israel und die Palästinenser zu einer Lösung zu zwingen. Und derzeit sind die Vorzeichen hinaus diesbezüglich sehr schlecht.
Die Schweiz hat ja in beiden Fragen Iran und Palästina-Konflikt Denkanstöße gegeben, Tabus hinterfragt, Vorschläge gemacht. Und sich damit natürlich auch ein bisschen exponiert, hat immer wieder ein bisschen Kritik gegeben. Sehen Sie weiterhin eine Rolle der Schweizer Diplomatie in diesen Fragen?
Zunächst muss man sagen, dass die Schweiz sehr wichtige Beiträge gemacht hat. Sie hat im Konflikt um das iranische Nuklearprogramm wichtige inhaltliche Vorschläge gemacht, die auch aufgenommen wurden. Sie hat mit der Hamas als erster westlicher Staat einen Dialog geführt. Das Problem in der Schweiz ist die sehr fragile innenpolitische Basis. Es gibt sehr schnell Kritik an der Nahostpolitik. Wenn es zu einem Kopftuchfoto kommt, wenn es um den Gasdeal geht mit Iran. Und der Bundesrat hat unter diesem Druck eigentlich entschieden, dass man nicht mehr länger vermittelt im Nukleardossier, was ich persönlich sehr bedauere, weil wir dort sehr erfolgreich waren. Bei der Hamas ist die Schweiz als eigener kleiner Staat natürlich nicht in der Lage, hier viel durchzusetzen, aber sie hat doch als Wegweiser fungieren können, wie eine alternative Politik gegenüber den Islamisten in Nahost aussehen könnte.
Daniel Möckli ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich. Zwischendurch ein Resultat von der Eishockey-Weltmeisterschaft. Dort hat sich Russland als erstes Team für den Halbfinal qualifiziert. Die Russen gewannen ihren Viertelsfinal in Bern sehr knapp gegen Weißrussland mit 4:3. Der Lissabon-Vertrag hat in Prag die letzte Parlamentshürde genommen. Der tschechische Senat hat dem EU-Reformvertrag zugestimmt. 5 Stimmen haben letztlich den Ausschlag gegeben. Das Abgeordnetenhaus, die andere Prager Parlamentskammer, hatte dem Vertrag bereits im Februar zugestimmt. Große Erleichterung in Brüssel und bei der tschechischen EU-Präsidentschaft. Aus Prag, Mark Lehmann.
Dem tschechischen Europaminister Sascha Vondra ist ein Stein vom Herzen gefallen. Heute sei ein großer Tag für sein Land.
Ja, myslím, za prvé je to důležitý den pro Českou republiku, pro její postavení a vliv v Evropské unii a ve světě.
Tschechien habe seine Position in Europa und der Welt gestärkt und sich als zuverlässiger Partner erwiesen, sagte Vondra, der selber auch Senator ist. Der tschechische Senat habe die EU nicht verraten.
Český Senát opět nesklamal.
Tatsächlich war die Nervosität vor der Abstimmung groß. Für ein Ja zu Lissabon war eine Dreifünftelmehrheit nötig. Und da der Senat zur Mehrheit aus Abgeordneten der EU-skeptischen oder S-Partei besteht, galt die Zustimmung als unsicher. Der noch Regierungschef und EU-Ratsvorsitzende Mirek Topolánek legte sich deshalb zu Beginn der mehrstündigen Debatte mächtig ins Zeug und rief den Senatoren zu, dass der Lissabon-Vertrag zwar nicht die beste, aber momentan die bestmögliche Lösung sei für die EU.
Znovu opakuji, nestojíme tu my Češi proti všeobjímající Evropské unii.
Jedes der 27 Mitgliedsländer habe andere Vorstellungen und Prioritäten. Klar, dass man nicht allen entsprechen könne, aber unter diesen Umständen sei der Lissabon-Vertrag ein guter Konsens.
A Lissabonská smlouva je pouze jedním z výsledků tohoto hledání konsenzu.
Ein Nein zu Lissabon im Senat hätte den EU-Reformprozess wohl auf Jahre hinaus verzögert. Man hätte, wie im Falle Irlands, auch mit Tschechien Zusatzprotokolle aushandeln oder die neue EU-Rechtsgrundlage gleich ganz von vorne in Angriff nehmen müssen. Nun aber sind die Aussichten auf eine Ratifizierung des Vertrags intakt. Die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt nach Irland, wo im Herbst eine zweite Volksabstimmung ansteht. Ferner müssen noch 3 Staatsoberhäupter den Vertrag ratifizieren. Neben dem deutschen und dem polnischen Präsidenten ist das der tschechische Präsident Václav Klaus. Dieser gilt als EU-Skeptiker und Lissabon-Gegner. Er hat aber versichert, letztlich nicht im Weg stehen zu wollen und seine Unterschrift zu leisten. Allerdings erst im Falle eines Ja in Irland.
Am Bundesstrafgericht in Bellinzona läuft zurzeit das größte Gerichtsverfahren in Sachen organisierter Kriminalität, das je in der Schweiz stattgefunden hat. Es geht um 215 Millionen Stangen Zigaretten im Wert von über 1 Milliarde Franken, die von der Schweiz aus im Auftrag der italienischen Mafia via Montenegro nach Italien geschmuggelt worden sein sollen. Angeklagt sind in Bellinzona 9 Drahtzieher und Hintermänner, die das Tessin zur Logistik- und Finanzdrehscheibe der Mafia gemacht haben sollen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass hat den heutigen spektakulären Prozesstag verfolgt.
Pentiti sind in Italien verurteilte Mafia-Straftäter, die mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten und die dafür Straferleichterungen bekommen. Heute wurden 2 solche Pentiti per Video in den Prozess nach Bellinzona zugeschaltet. Ein Novum in der Schweizer Prozessgeschichte und für die Verteidiger Gelegenheit, die internationalen rechtlichen Voraussetzungen dafür in Frage zu stellen. Zwecklos. Das Gericht lehnte die meisten Anträge der Verteidiger ab. Dann zeigte der Großbildschirm eine Person mit rotem Pullover in einem kahlen Raum irgendwo in Italien. Auf dem Tisch hatte die Auskunftsperson Papiere ausgebreitet. Er sei Chef des Giuliano-Clans in Neapel gewesen, sagte der Mann, sei verurteilt wegen Mordes, Raubs, Mafia-Zugehörigkeit und wegen Waffendelikten. Sein Clan habe Neapel beherrscht mit Drogenhandel, Raub, Zigarettenschmuggel, Erpressung, Geldwäscherei und Warenfälschung. Der Auskunftgeber schilderte, wie der Milliardendeal aus dem Tessin via Montenegro nach Neapel gelaufen sei. Kuriere hätten das Mafiageld in Bar ins Tessin gebracht. Von Tessin aus sei der Schmuggel finanziert und organisiert worden. Der Mafioso belastete direkt einen der in Bellinzona Angeklagten, der im Tessin Interessenvertreter und Mitglied der Camorra gewesen sei. Der Hauptangeklagte ist pensionierter Wechselstubenbesitzer in Lugano. Die acht anderen waren Zigarettengroßhändler und Finanzlogistiker. Ihre wichtigste Operationsbasis war das Tessin. Den Angeklagten wird Geldwäscherei vorgeworfen und Unterstützung einer kriminellen Organisation. Sie sollen mit dem Geld der Mafia-Kuriere unversteuerte Zigaretten bei Tabakmultis eingekauft, den Transport aus Schweizer Zollfreilagern nach Montenegro organisiert und von dort weiter mit Schnellbooten zu den Schwarzmärkten nach Italien geschmuggelt haben. Dazu diente ein komplexes Geflecht von Firmen und Bankkonten in der Schweiz. Der zweite Pentito-Videozeuge heute steht seit 8 Jahren unter Hausarrest. Drogen, Waffen, Mord, illegale Wetten und Zigarettenschmuggel, so beschrieb er die Geschäftsfelder seines Clans. Er kenne sie gut, sagte er zu 4 Angeklagten in Bellinzona, der Kontakt sei freundschaftlich gewesen. Darum habe er auch vor der italienischen Justiz nach Lugano flüchten können. Die Angeklagten hätten gewusst, an wen sie Zigaretten verkauften, und so bestritt der Camorrista die These der Verteidigung, dass die Angeklagten legal und ahnungslos Zigaretten verkauft hätten von einem Zollfreilager in ein anderes. Der Pentito bestätigte die Darstellung der Anklage, dass berüchtigte Camorra-Figuren persönlich ihre Geschäfte in Hotels und Nachtclubs bei Lugano abwickelten, dass das Tessin ein Jahrzehnt lang Finanz- und Logistikdrehscheibe der Mafia gewesen sei.
Alexander Grass in Bellinzona. Morgen werden am Bundesstrafgericht weitere Pentiti angehört und Mafiajäger der italienischen Polizei. Die Plädoyer sollen ab 25. Mai gehalten werden. Wann das Urteil folgt, ist noch nicht klar. Argentinien ist berühmt für sein Rindfleisch und das Land lebt regelrecht davon, besser es lebte davon. Tatsächlich füllten die Bauern in den letzten Jahren die Staatskasse und halfen das Land nach dem Staatsbankrott von 2001 schnell wieder auf die Beine zu bringen. Aber die guten Zeiten sind vorbei. Auf eine Dürre folgten karge Ernten und die Politik macht alles erst wirklich schlimm. Jetzt droht Argentinien ein Agrarnotstand. Der große Rindfleischexporteur wird wohl schon bald Fleisch importieren müssen. Ulrich Achermann berichtet aus der Umgebung von Buenos Aires.
Frühmorgens, wenn es noch dunkel ist, rollen auf Lastwagen die schlachtreifen Rinder an. 10.000-12.000 Stück pro Tag. Der Viehmarkt von Buenos Aires ist der größte der Welt. Draußen in der Vorstadt Mataderos decken sich Schlachthäuser ein und die fleischverarbeitende Industrie. Der Versteigerer und die Interessenten begutachten das Vieh von oben herab auf Stegen, die über den Gehegen verlaufen. Es wird um Bruchteile von Peso gefeilscht. Einmal ans Metallgeländer klopfen heißt, eine Herde ist verkauft. Viele der Rinder sind in schlechter Verfassung, abgemagert, oft bis aufs Gerippe. Es gebe jede Menge Notverkäufe, erklärt der argentinische Schlachtereifachmann Juan Carlos Wiesenthal.
La sequía ha hecho un desastre realmente. El animal a no tener que comer y morirse en el campo, el ganadero opta por venderlo, que en el fondo es mal vender.
Man habe eine Dürre hinter sich, die fast ein Jahr gedauert und verheerende Schäden hinterlassen habe. Das Pampagras sei verdorrt und die Tiere fänden schlicht kein Futter mehr. Der Bauer verkaufe sie, bevor sie verendeten. Er verdiene nichts dabei, nur den Schaden könne er ein wenig verkleinern. Denn niemand sei bereit, für mageres Vieh einen guten Preis zu bezahlen. Tatsächlich sind der Dürre 1,5 Millionen Tiere zum Opfer gefallen. Doch mit dem Wetter allein lassen sich die Probleme der Viehzucht nicht erklären. Der Viehbestand nimmt kontinuierlich ab. In guten Jahren zählte Argentinien über 60 Millionen Rinder, jetzt sind es noch gute 50 Millionen. und der Bestand werde weiter schrumpfen, sagt Ernesto Ambrosetti, der Chefökonom des Viehzüchterverbandes.
El 48% son las hembras y en la Argentina tenemos un indicador que cuando ese porcentaje pasa el 43% es una liquidación.
Heute sei jedes zweite geschlachtete Rind ein Muttertier, also werde es weniger Kälber geben. Tatsächlich exportiert Argentinien inzwischen bereits weniger Fleisch als der kleine Nachbar Uruguay. Das liegt auch am ungebändigten Fleischhunger der Argentinier von über 63 Kilo Rindfleisch pro Kopf und Jahr. Wenn der Rinderbestand unter 50 Millionen Tiere fällt, ist der Eigenbedarf nicht mehr zu decken. Schon in 2 bis 4 Jahren werde es soweit sein, warnen die Agrarverbände. Der einstmals wichtigste Fleischlieferant der Welt müsste dann seine Exporte ganz aussetzen und sogar Fleisch importieren. Ein bizarres, aber für den Schlachtereiexperten Wissenthal ein durchaus realistisches Szenario.
Esto se va a sentir. Yo tengo temor si Argentina en 4 o 5 años tiene que importar carne para comer.
Gegen die Dürre sei man machtlos, sagen die Bauern. Eine andere Katastrophe aber sei die Landwirtschaftspolitik von Präsidentin Cristina Kirchner. Die Eingriffe der Regierung in Angebot und Nachfrage für Fleisch und ihr Einfluss auf die Preisbildung verunmöglichten eine rentable Viehzucht. Tatsächlich behindert die Kirchner-Regierung die Fleischexporte, damit es auf dem Heimmarkt genügend Steaks gibt. Und die Inlandspreise legt die Kirchner-Regierung fest. Und zwar so, dass sie immer beträchtlich hinter der realen Teuerung zurückbleiben. Daher lohnt sich Viehzucht nicht mehr, daher geben die Züchter auf. Bauer Daniel Peralta illustriert es an einem Beispiel.
Y la carne de vaca, porque está dentro de todo muy barata. Porque si vos te pones a pensar que un kilo asado hoy vale 10 pesos y una Coca-Cola vale 5, o sea, hay cosas que no van.
Das Kilo Grillfleisch kostet 10 Peso, ein Liter Coca-Cola 5. Wenn das Kilo Rindsbraten also gerade mal doppelt so teuer sei wie 2 Flaschen Limonade, dann könne etwas nicht stimmen. Nur stimmt eben auch in der Staatskasse nicht mehr viel. Wegen der Dürre gab es schlechte Ernten. Gerade wird die letzte Soja eingebracht. Die Ernte für Weizen, Mais und Sonnenblumenkerne ist schon abgeschlossen. Verglichen mit dem Vorjahr ist die diesjährige Ernte um ein volles Drittel geringer ausgefallen. Da die Bauern mit ihren Exportabgaben die wichtigsten Geldgeber des Staates sind, rechnet der Fiskus in diesem Jahr mit Einnahmeausfällen von 5 Milliarden Dollar. Ein Debakel. Schon improvisiert die Präsidentin von Tag zu Tag, mit Längerfristigem befasst sie sich gar nicht mehr. Es formiert sich Widerstand. Abgeordnete aus Landwirtschaftsprovinzen, die eben noch zum Regierungslager gehörten, setzen sich ab. Die Präsidentin wird einsam. Auch wenn sie auf echte oder vermeintliche Errungenschaften ihres leicht links angehauchten Populismus zu reden kommt.
Más que los discursos, más que las palabras, están los hechos, las políticas contundentes y con resultados puntuales y concretos.
Die teuerungsgeplagte und um die Beschäftigung fürchtende Gesellschaft hat ganz andere Sorgen, als ihr zuzuhören. Ende Juni sind Wahlen und die Präsidentin muss mit dem Verlust ihrer parlamentarischen Mehrheiten rechnen. Und mit dem Ergebnis, dass ihre Regierung womöglich handlungsunfähig wird. Im Gegensatz zu Cristina Kirchner sind die argentinischen Bauern krisenerprobt und wendig. So hat der Produzent Daniel Peralta alle seine Rinder abgestoßen. Auf den Weiden von gestern wächst Soja. Damit, allein damit, halte er sich und seine Familie über Wasser. Soja bringe viel ein, außerdem sei es widerstandsfähig in Trockenperioden. Und das Beste sei, dass man nach 6 Monaten Ernte und Geld sehe. Nicht wie in der Viehzucht, wo sich der Zyklus über 3 bis 4 Jahre hinziehe.
Pero qué pasa, si no haces soja no puedes vivir. Es inevitable que la soja es lo que está salvando al productor. No queda otra opción.
So ein Rettungsring wie Soja wäre auch Ruben Sigarelli willkommen. Er ist Gewerkschaftsdelegierter bei einem mittelständischen Landwirtschaftsmaschinenbauer mit 130 Angestellten mitten im besten Ackerbaugebiet. Das Geschäft stehe praktisch still, um 95% seien die Verkäufe von Säe, von Erntemaschinen und Pflügen zurückgegangen.
Muy, muy poca la venta que hay. Se ha perdido hasta un 95% de venta.
Im Werk gibt es Kurzarbeit, wie in allen anderen Industrien, die direkt von der Landwirtschaft leben. Die Bauern haben kaum noch Geld und die Agrardienstleister, die sich mit ihren Maschinen um die Aussaat oder um das Einbringen der Ernten kümmern, investieren keinen Peso. In diesen unsicheren Zeiten wollen sie sich nicht verschulden.
Otros casos también más variados son de trabajar en acuerdos. Se trabajan 5 horas o 4 por día y se está cobrando el 100% del sueldo.
5 statt 8 Stunden am Tag werde gearbeitet bei vollem Lohn. Wohl ist Zicarelli dabei nicht. Die Regierung bezuschusst auf Druck der Gewerkschaftsbürokratie auch seinen Arbeitgeber mit Direktzahlungen, damit dieser niemanden entlässt. Die Stunde der Wahrheit lässt sich aber auch in Argentinien nicht ewig aufschieben. Bald schon wird die Krise wohl voll ausbrechen. Mit Betriebsschließungen, mit Massenentlassungen, kippendem Sozialfrieden und einer Regierung, die vergeblich nach Luft schnappt. Argentinien wird sich zweierlei eingestehen müssen: dass man eine sehr harte Dürre hinter sich hat und dass die große Krise hausgemacht ist.
Das Dossier Rindfleisch von Ulrich Achermann aus Buenos Aires. Das war Echo der Zeit, verantwortlich Monika Oetli. Für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.